Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Das ist die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Fahrrad-Community auf Komoot inspirieren und plane deine eigene Radtour mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Für alle Podcast-Hörer, die sich bei Komoot anmelden, gibt es jetzt die Möglichkeit, die Komoot-Offline-Karten gratis zu testen. Unter komoot.de/g mit dem Gutscheincode ROADBIKEMAG21. ROADBIKEMAG21. Alles zusammen. Den Link findest du auch in den Shownotes.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, wir kennen ja jetzt nicht so genau das Durchschnittsalter unserer Hörer, aber ohne da jemand nahe zu treten zu wollen, die Älteren unter unseren Hörern erinnern sich vielleicht an solche Sprüche wie, Trinken ist Schwäche oder so, auf eine Radtour unter 100 Kilometer muss man gar nichts zu trinken oder zu essen mitnehmen oder nur einen Apfel oder so. Das sind solche Rennrad-Ernährungsmythen, die in der Vergangenheit vielleicht da so ein bisschen rumgespukt sind. Dass das natürlich ganz anders gemacht wird heutzutage, das wissen die meisten von euch, aber wie macht man es richtig? Das ist eine Frage, der wollen wir uns heute widmen, und dazu bin ich auch nicht allein wieder, sondern meine Kollegen Christian und Erik sind da. Hallo Christian.
Hallo.
Und hallo Erik.
Hi, ich bin gespannt, was ich hier heute noch lernen kann.
Was? Du bist doch der Experte.
Was?
Genau, lernen werden ich bin jetzt für die dummen Fragen zuständig heute.
Lernen werden wir hoffentlich von unserem Kollegen Erik, der tatsächlich sich am meisten mit dem Essen und Trinken auf Tour auskennt, vielleicht auch mit dem Essen und Trinken abseits der Tour, das werden wir vielleicht auch noch klären. Und beim Rennerfahren gibt es ja irgendwie so, wie ich gerade gesagt habe, so viele Mythen, die sich da irgendwie drum ranken. Ja, man braucht irgendwie, unter einer Stunde braucht man nichts trinken oder essen, und damit wollen wir heute mal aufräumen, und damit fangen wir mit der einfachen Frage an. Ab was für einer Kilometerlänge oder ab wie vielen Stunden brauche ich denn was zu essen oder zu trinken? Was muss ich da mitnehmen und wie lange reicht das?
Also ich fange mal mit der Theorie an. Also die Theorie sagt ja theoretisch, dass ein voller Glykogenspeicher in etwa 90 Minuten reicht, wenn man jetzt ein Rennen fährt, Vollgas. Beim Training macht man das sicherlich nicht. Das heißt, da kann man wahrscheinlich dann auch sogar ein bisschen länger durchhalten, aber eigentlich so, ab Fahrten von 90 Minuten macht es zumindest Sinn, zumindest was zu essen dabei zu haben, und ob man es dann wirklich braucht, ist ja nochmal eine andere Frage.
Also da kann man auch einfach mal so ein bisschen auf den Körper hören, wenn es jetzt um nichts geht, sondern wenn es einfach nur eine Trainings- oder eine lockere Feierabendrunde ist, dann und ich halt durch, dann ist es jetzt nicht kein Frevel, wenn ich irgendwie nichts zu essen zu mir nehme, so 90 Minuten oder auch mal vielleicht sogar 2 Stunden, wenn ich satt bin.
Würde ich so sehen. Also ich habe tatsächlich so auf der Feierabendrunde, wenn dann so das Mittagessen doch schon irgendwie 4-5 Stunden zurückliegt, dann auch wenn ich jetzt abends nur nach Feierabend eine Stunde oder anderthalb fahre, dann habe ich immer noch mal einen Riegel dabei. Ganz oft kommt der dann zu Hause wieder zurück in den Schrank, weil ich ihn doch nicht gebraucht habe. Aber wenn ich dann da irgendwo am Straßenrand stehe und dann auf dem Handy die nächste Dönerbude googeln muss, dann habe ich auf jeden Fall was falsch gemacht.
Aber ja, das ist so ein Riegel zu Hause, der ist, glaube ich, schon auf 3 oder 4 Fahrten mal mit dabei gewesen. Die sehen dann immer leckerer aus, wenn man immer wieder zurückpackt.
Verpackung schon ganz abgerieben durch den Schweiß und das Trikot. Aber
wenn man das Haltbarkeitsdatum nicht mehr lesen kann, dann ist es ein gutes
Zeichen. Dann sollte man ihn das nächste Mal auf jeden Fall essen, ja. Und aber da sind wir ja schon gleich so ein bisschen bei der ersten Frage. Also wenn ich irgendwie, du sagst, wenn du am Straßenrand stehst oder die Dönerbude googelst, irgendwie, also wenn man Hunger bekommt, ist es dann schon zu spät fürs Essen, oder sollte man irgendwie erst essen, wenn man Hunger hat?
Ja, ob es jetzt unbedingt zu spät sein muss, weiß ich nicht. Also spätestens, wenn der Hunger kommt, sollte man was essen. Das Problem ist halt immer, wenn du jetzt normal irgendwie einen Riegel oder weiß ich ja nicht, was man so dabei hat. Manch einer packt sich ja irgendwie Käsebrötchen ein, wie ich hier in unseren Notizen vor der Folge gelesen habe. Da kommen wir aber später
der halt
zu.
Das ist besser als Mettbrötchen.
Das ist ein Argument, ja. Das ist ein Argument. Wenn der Hunger so richtig kommt, dann hilft ja eigentlich fast nur noch irgendwie eine Cola oder irgendwas, was halt richtig Zucker hat, was halt sofort ins Blut schießt. so normale Müsli-Riegel oder Brötchen oder Gebäck, das dauert ja dann doch ein bisschen länger. Also idealerweise hat man halt genug dabei und meistens ist ja auch nicht so, dass der Hunger so schlagartig kommt, sondern sich das so langsam ausbreitet, dieses Hungergefühl im Körper. Und wenn man irgendwie merkt, so, naja, der kommt jetzt so langsam und das ist aber noch eine Stunde, bis ich zu Hause bin, dann sollte man auf jeden Fall schon mal in die Trikottasche greifen und nachschieben.
Also für eine kürzere Tour, so vielleicht so 90 Minuten oder 2 Stunden, da reicht ja dann wahrscheinlich ein Riegel, auch wenn man jetzt nicht so super intensiv fährt, aber wenn ich jetzt mal so meine Wochenendtour oder wenn ich das Glück habe, Urlaub zu haben, auch meine unter der Woche, meine längere Tour, also mal so, ich weiß, ich bin 6 Stunden unterwegs oder sogar noch länger, wie kann ich denn da am besten so abschätzen, wie viel brauche ich, muss ich da mitnehmen?
Also ich kenne so diese Grundregel, dass man irgendwie alle Stunde so ein Riegel sich reinziehen soll, dass man halt so ein Level hält, also das ist so... Mhm. Ich kenne auch Leute, die machen sich extra so einen Timer irgendwie, einen Radcomputer oder so, dass der dann immer aufpoppt, dass man weiß, okay, hier wieder was essen. Einfach, dass man es nicht vergisst im Eifer des Gefechts, gerade bei so großen Events oder so, da kann man ja schon mal einfach den...
Wenn man beim Radmarathon ist oder so, genau.
Ja, oder selbst wenn man mit Freunden irgendwie eine Fahrt macht, man kommt dann irgendwie ins Quatschen, fährt, hat irgendwie Spaß und dann nach 3 Stunden stellst du fest, hätte vielleicht mal was essen sollen.
Und dann geht's bergauf,
ja. Nee, aber tatsächlich also so regelmäßig ist auf jeden Fall schon mal gut. Also wie viel man dann irgendwie braucht, das muss man wahrscheinlich auch mal ein bisschen für sich selber rausfinden. Also jemand, der jetzt eher groß und schwer ist, der braucht wahrscheinlich ein bisschen mehr Energie als jetzt ein leichter 60-Kilo-Fahrer. Aber eigentlich sagt man immer so, bei anspruchsvollen Touren, wie jetzt einem Jedermann-Rennen oder einer langen Alpentour, da sind schon so 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde ein ganz guter Wert, an dem man sich orientieren kann. Wenn man jetzt eher so ein Grundlagentraining macht, wo man ja auch mehr dann im Fettverbrennungsbereich fährt, da braucht man jetzt ja nicht ganz so viel. Da kann man dann auch mal so 40 Gramm Kohlenhydrate die Stunde zuführen. Aber das muss man so ein bisschen für sich selber dann irgendwie rausfinden. Und dann so ein Timer, was ihr gerade beschrieben habt, das ist dann sicherlich ganz, ganz hilfreich, um sich da wirklich dran zu erinnern und dann nicht nach Hunger oder nach Appetit zu essen, sondern wirklich nach Uhrzeit und nach Energieverbrauch.
Ich habe auch vorhin mal bei 2 verschiedenen Riegeln, die ich hier zu Hause habe, noch geschaut und das waren tatsächlich pro Riegelportion, die waren unterschiedlich schwer. Der eine war irgendwie 60 Gramm, der andere war irgendwie nur knapp 50 Gramm. Da waren aber trotzdem, der eine war 60, der andere war 80 Gramm. Und da waren tatsächlich ziemlich, bei beiden waren so ungefähr 40 Gramm Kohlenhydrate drin. Also das scheint tatsächlich dann so die Faustregel zu sein, so eine ganz grobe Faustregel, ja, so ein Riegel pro Stunde ist so für eine Grundlage gar nicht schlecht. Also das ist dann schon eigentlich vernünftig, wie so ein Riegel portioniert ist. Man muss den halt innerhalb von einer Stunde essen. Und wahrscheinlich funktioniert das ja auch, wenn man den jetzt nicht quasi nach 60 Minuten sich innerhalb von 2 Minuten den kompletten Riegel reinschiebt, sondern wenn man nach, keine Ahnung, 30, 40 Minuten eine Hälfte isst und dann später halt nochmal die andere Hälfte, ist es vielleicht sogar einfacher für den Magen, das dann zu verdauen.
Definitiv, ja. Also ich habe es auch schon erlebt, irgendwie Radrennen gefahren und gedacht, so jetzt ist ein guter Moment, wo du mal essen kannst, weil es gerade ruhig war. Und dann habe ich mir da den Riegel im Ganzen reingestopft und auf einmal wurde vorne das Tempo angezogen. Und ich musste dann... Und
man kriegt kaum noch Luft, weil man kauen muss. Dann.
Durch die Nase atmen, Unterlenker und dabei noch einen Riegel kauen, das war nicht so ein schöner Moment.
Erschwerte Bedingung. Wir haben gerade jetzt, was wir so ein bisschen übergangen haben eigentlich, war das Trinken. Also wir hatten jetzt...
Ach, ist Schwäche.
Genau, ist Schwäche, hat man früher gesagt, aber wir wissen ja, das ist eher ganz, ganz grober Bullshit. Wie ist es mit dem Trinken? Gibt es da auch eine Faustregel? Gibt es da zu viel? Also kann man zu viel trinken oder gibt es quasi eine Länge von Natur, wo man eigentlich nichts zu trinken braucht? Würde ich eher sagen, wahrscheinlich nicht, oder?
Ich habe eigentlich immer was dabei. Also das gehört zur Ausstattung. Also wie ich einen Radcomputer anklemme, also es müssen mal eine Trinkflasche habe ich eigentlich immer dabei, egal, selbst wenn es nur eine Dreiviertelstunde ist oder so.
Also ich wollte gerade sagen, eine Stunde fährt man ja mindestens eigentlich, oder? Sonst zieht man sich ja gar nicht um.
Also wenn es jetzt hier der Weg zur Arbeit ist oder so, ich meine, dann schaffe ich dann je nach Richtung in 35, 40, 50 Minuten. Also ich meine, aber ich habe es halt immer dabei, weil irgendwie ohne fühlt sich das Rad nackig an. Also das ist
ja so. Und irgendwie, wenn man Durst hat und dann nach unten zu greifen und keine Flasche zu haben, das ist wirklich viel unangenehmer, als anzukommen und noch eine dreiviertel volle Flasche zu haben, glaube ich. Also da, wenn das die zwei Alternativen sind, dann würde ich immer lieber mit einer vollen Flasche ankommen, anstatt unterwegs Durst zu haben.
Ich kenne auch eine noch unangenehmere Situation. Ist mir selbst passiert. Trinkflasche hatte ich dabei, die war aber leer. Und das habe ich dann so nach einer halben Stunde gemerkt, ich hatte die irgendwie schon ins Rad gesteckt, aber so, die musst du noch voll machen. Und habe das aber voll vergessen, bin dann losgefahren und dann irgendwann wirklich nach unten gegriffen und dann, die ist aber leicht.
Stell dir mal vor, du vergisst die Trinkflasche rauszunehmen, fährst nach zwei Wochen wieder mit dem Rad und hast dann noch die Suppe da drin stehen und du trinkst das Zeug
auch
dann
schlecht.
Ich glaube, da guckst du dann lieber gar nicht erst rein.
auch nicht gerade angenehm und wahrscheinlich auch nicht so gut für den Magen.
Könnte ich mir vorstellen, dass nicht, nein. Das ist so dieses klassische Pausenbrot nach den Ferienprinzip. Also.
Klassiker haben wir alle schon erlebt.
Ja. Aber auf die Frage, ob man zu viel trinken kann, ich würde sagen, das kommt halt darauf an, was man dabei hat. Also wenn es jetzt wirklich sehr heiß ist und man sehr stark schwitzt und dann wirklich nur reines Leitungswasser nachkippt, literweise, dann kann das, glaube ich, wirklich kontraproduktiv sein, weil du quasi den Körper noch mehr ausspülst. Also die Frage ist auch immer, was trinkt man dann? Trinkt man wirklich nur Wasser oder hat man irgendwie Mineralien da noch drin oder hat man Kohlenhydrate dabei oder greift sogar auf Cola oder Apfelschorle zurück. Also da gibt's ja ganz viele Möglichkeiten, was man da so reinmischen kann. Mhm.
Das ist ja der Vorteil von den Sportgetränken. Isotonisch hat die denselben Mineral- oder Salzhaushalt wie das Blut, wenn es denn auch richtig angemischt ist. Und man kann dann quasi so den Verlust, es ist ja nicht nur, aber hauptsächlich Salz, den man dann beim Schwitzen verliert, und aber auch andere Mineralien wie Magnesium, was dann irgendwie auch zu Krämpfen führen kann, wenn man da ein großes Defizit hat, und die kann man halt eben durchs Trinken auch ganz gut wieder auffüllen. Und auch ist ja auch so eine, habe ich immer wieder gehört, und da gehe ich auch davon aus, dass das stimmt, dass wenn man halt so ein Riegel isst oder so, dass der am besten dann noch was dazu trinken, damit das halt einfach im Magen besser verarbeitet wird und die Kohlenhydrate dann tatsächlich auch schneller in den Körper aufgenommen werden.
Na, ich meine, jedes Gramm Kohlenhydrate bindet 2 Gramm Wasser. Also das ist auch der Grund, wenn man jetzt zum Beispiel vor einem großen Radrennen so ein Carboloading macht und dann irgendwie 500 Gramm Kohlenhydrate einlagert, dass man dann schnell mal 1,5 Kilo zunimmt, einfach weil da nochmal ein Liter Wasser halt dazu kommt.
Es gibt ja neben den, wir haben jetzt schon gesagt, so Riegel mit ihren 40 Gramm Kohlenhydrate pro Riegel, das ist eine ganz gute Hausnummer, aber man kann natürlich auch, so wie Christian das schon gesagt hat, irgendwie ein Käsebrot ist auch nicht verkehrt, ist die Energiedichte nicht ganz so hoch, also da muss man quasi, das Käsebrot hat dieselbe Kohlenhydratmenge in mehr Volumen, da muss man halt einfach mehr mitnehmen und mehr essen dann wahrscheinlich auch, aber es geht ja auch in die andere Richtung, es gibt ja auch noch solche Gels, Energiegels, die sind dann nochmal energiehaltiger als so Riegel. Sind die auch sinnvoll für uns Radfahrer? Also können wir, glaube ich, schon mal sagen, ja, aber wann sind die sinnvoll für uns Radfahrer?
Also ich würde sie jetzt nicht bei einer normalen Trainingsfahrt nehmen, wenn ich jetzt oder wenn ich jetzt eine längere Tour mache und sie mir dann gleich am Anfang zuführen, weil das ist natürlich dann sehr hochkonzentrierter Zucker, das ist sehr süß. Das ist ja letztlich auch irgendwie, wenn man so will, ein künstliches Nahrungsmittel. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie 5-6 Stunden hier durch den Taunus fahren gehe und mir da jede Stunde 2 Gels reindrücke, dann, sorry für den Ausdruck, aber dann kotze ich wahrscheinlich ab der 4. Stunde auch über den Lenker. Das kann man dann wahrscheinlich einfach irgendwann nicht mehr sehen. Also sollte man sparsam einsetzen. Das kann in einem Rennen oder bei irgendeinem Event oder auf einer sehr, sehr harten, schnellen Tour kann das mal so diesen kurzen Schub nochmal geben für die letzte Stunde. Aber das sollte man jetzt nicht von Anfang an gleich sich reindrücken.
Ich kenne mich ja zur Käsebrot-Fraktion. Also ich bin ja auch ein bisschen skeptisch, weil es geht ja auch im Preis, wenn ich auf jeder Tour irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Riegel verdrücke. Ich meine, die Dinger kosten ja je nach Hersteller und Verpackungsgröße irgendwie 1,50, 2 Euro, bist sehr schnell los. Da frisst du dich ja arm letzten Endes dran, und es jetzt nicht um irgendwelche Leistungen und Zahlen und was weiß ich was geht, sondern echt nur ums sich sozusagen den Treibstoff nachzufüllen. Dann ist man im selbst, man kann sich auch Riegel selber backen, da gibt es ja auch zahllose Rezepte, wo man dann weiß, was drin ist. Oder halt auch wie gesagt, ich habe das früher echt gemacht oder mache es heute noch. Wenn ich irgendwie Brötchen habe, schmier ich mir ein bisschen Scheibe Käse drauf. Alufolie muss jetzt aus Umweltgründen nicht sein, aber man kann es auch irgendwie in Papierkart einschlagen oder so. Und dann hat man auch was, was relativ lange auch einfach vorhält. Wenn das dann
die erste Stunde
sein, sondern irgendwie ein Kürbiskernbrötchen oder sowas. Und ich kann auch manchmal dieses süße Zuckerzeug einfach auch nicht sehen. Weil es gibt also Regeln in allen möglichen Geschmacksrichtungen, die auch teilweise sehr obskur sind. Aber weil halt auch nicht alles süß ist, aber irgendwie ist es ja dann noch alles so relativ pappig. Und dann irgendwie sich mal hinsetzen auf eine Parkbank und ein Käsebrötchen essen, ist ja auch geil.
Es ist tatsächlich auch mal eine schöne Ablenkung. Also deswegen ist es auch oft so bei größeren Veranstaltungen, also bei RTFs sowieso, da ist die Verpflegung ja oft einfacher, da ist es eher selten, dass man Energieriegel kriegt und das Käsebrot ist da eher so der Standard. Aber auch bei solchen großen Sachen wie Ötzi oder so, da geht es vor allem bei den Verpflegungsstationen weiter hinten. Da greifen, glaube ich, auch echt viele Radsportler gerne mal zu den ja nicht süßen Sachen, zu den eher, also da sind tatsächlich auch mal Käsebrot anstatt dem Kuchen da. Und klar, das kann man jetzt vielleicht nicht so ganz so schnell reinschieben wie so ein Gel oder so. Also wem es um die Sub 8 Stunden beim Ötztaler geht oder so, der wird vielleicht dann doch nicht das Käsebrot nehmen. Aber für alle anderen Fahrer ist das, ja, wie du gesagt hast, eine schöne Abwechslung zu dem Riegel- und Gelzeug, was man vielleicht vorher die ganze Zeit gegessen hat. Und hilft dann auch einfach irgendwann, wenn man sich sehr anstrengt, ist ja auch der Magen vielleicht auch etwas empfindlicher für extremere Nahrungsmittel, vielleicht in Anführungszeichen, also sehr zuckrige Nahrungsmittel. Und da ist so ein Käsebrot beruhigt dann vielleicht sogar eher.
Aber wie machst du das dann bei so einem Event, Brunki? Also hast du dann trotzdem Riegel und Gels dabei? Also switchst du da quasi um oder hast du dann dein eigenes Käsebrötchen dabei?
Ja, sagen wir so, ich bin ja schon mal Marathoner quasi auf einem Käsebrötchen gefahren. Das war so das ist halt klassisch, Start um 6 Uhr, sprich ich musste irgendwann um 4 Uhr irgendwas aufstehen, um rechtzeitig beim Start zu sein. Und erst als ich dachte, so dieser Hotelwirt hat garantiert noch kein Frühstück aufgebaut. Erst als ich dann quasi mein Rad vor die Tür schiebe, sehe ich, dass der tatsächlich dann noch so ein bisschen was aufgebaut hat für so ein Frühstücksbuffet. Und ich war entsprechend aufgeregt. Also ich konnte jetzt auch nicht mordsmäßig was verdrücken. Hab mir dann nur schnell so ein Käsebrot belegt und in die Trikottasche gesteckt, so für den Weg zum Start. Und das dann sozusagen als war mein Frühstück an dem Tag. Klar, da wurde natürlich nachher noch nachgelegt. Also es war jetzt nicht nur auf Käsebrötchen, aber das war schon so ein ging auch. Und dann halt natürlich bei den Verpflegungsstationen bin ich so ein klassischer Bananenkuchen, egal was da. Und Gels und Riegel, also Gel ist für mich immer so ein für die letzte Stunde, für den letzten Anstieg irgendwie, wenn ich weiß, okay, da muss ich jetzt noch drüber und dann jetzt brauche ich nochmal einmal einen Zuckerschub. Das ist echt für mich so der Notnagel, der Rettungsanker. Das ist auch das dann, wenn ich es dann nicht brauche, wieder in die Küchenschublade fliegt quasi.
Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen bei dem Käsebrötchen, weil Käse ist ja nicht gleich Käse. Hast du dann eher den Harzer Roller da drauf oder den einfachen Butterkäse?
Nee, so ein ganz klassisch Pille-Palle Butterkäse, der...
So Roquefort, so richtig schön schimmel und stinkig.
Nee. Also nichts, was man drei Reihen hinter mir noch riecht. Also.
Ja, das wäre wahrscheinlich auch... Da ist irgendwie... Der schmeckt zwar vielleicht gut, aber die Energie ist da vielleicht jetzt auch nicht so. Die schnell verfügbare Energie ist da nicht.
Ich bin kein Stinkekäse-Freund, aber wenn du dann so einen Käse aus der Packung nimmst oder und dann unter die Nase hältst, dann hast du noch so einen ultra-intensiven Käseduft. Das ist auch nicht das, was ich beim Radfahren brauche. Also das ist dann, ja, ja.
Da darf auch ein etwas milderer Geschmack sein.
Ja, das sind diese Käse, die sie in diesen Giftschränken in der Käsetheke haben. Das ist immer so die höchste Wartestufe.
Okay, jetzt haben wir aber also Christian als Käsebrötchenfahrer geoutet. Aber was kann man denn noch so, wenn man sich so eine lange Tagestour plant, was kann man denn da quasi jetzt neben den Riegeln und vor allem eine lange Tagestour, wo es keine Verpflegungsstellen gibt, also jetzt keine RTF oder Radmarathon, sondern ich fahre einfach eine schöne Sonntagsrunde. Was kann ich denn da, wie kann ich mich da vorbereiten und mein Essen planen? Also was kann ich da mitnehmen? Was ergibt Sinn?
Also ich fahre ja öfter mal so lange Touren, wo ich dann wirklich mal so 5 bis 7, 8 Stunden fahre, wo das dann auch wirklich wichtig ist, dann regelmäßig und das Richtige zu essen. Und ich habe eigentlich meistens immer so einen Mix dabei. Also ich habe teilweise so Müsli-Riegel dabei, die ich mir halt ganz normal im Supermarkt kaufe. Da gucke ich halt immer, dass die keine keine Schokolade haben, weil die halt im Sommer dann einfach mal, das ist halt dann effektiv Kakao in der Trikottasche. Da brauchst du eigentlich einen Strohhalm für. Und dann habe ich mir tatsächlich...
Ich habe jeder mal so ein schönes Mars oder Snickers aus seiner Tüte rausgelutscht. So Weißwurz-Zutzel-mäßig.
Das Gel eigentlich.
Eine Tanke gekauft, direkt gegessen und in die Trikottasche gesteckt für später und dann in einer Stunde oder es geht ja schon schnell nach 10 Minuten. Das ist echt so ein Mousse.
Ich habe das einmal gemacht, als ich angefangen habe, damals Rennrad zu fahren, und ich hatte damals weißes Lenkerband. Also.
Jo, ganz gefährlich.
Ja. Und tatsächlich mache ich mir so jetzt im Sommer, wenn ich regelmäßig länger fahre, dann mache ich mir so ein Backblech aus Reiskuchen. Also ich koche mir quasi Milchreis, dann nicht mit Milch, sondern mit Wasser, und schmiere mir da quasi so eine Schicht so ganz dünn auf dieses Backblech, mache dann Erdnussbutter drüber. Das ist so mein süßes Geheimnis, die Erdnussbutter, da stehe ich total drauf. Und dann kommt quasi oben die zweite Schicht Reis drüber und dann wird das Ganze so schön zusammengedrückt, lasse ich abkühlen, wird dann so in Riegel geschnitten, in Backpapier gepackt und dann kommen die in den Tiefkühler. Und wenn ich dann im Sommer Radfahren gehe, nehme ich mir da halt so dann auch noch 2, 3, 4, was auch immer, davon packt in die Trikottasche. Die sind dann zwar tiefgefroren, ist am Anfang ein bisschen kalt am Rücken, aber so nach 1,5, 2 Stunden sind die dann auch aufgetaut und dann sind die eigentlich ganz geil, weil die sich ganz, ganz gut essen lassen und durch den Reis dann auch ganz gut Energie liefern und durch die Erdnussbutter dann auch geschmacklich mir voll und ganz zusagen.
Das ist ja auch so ein Rezept, was so da gab es mal, glaube ich, so ein Kochbuch von einem Profikoch. Ich glaube, damals war er bei Trek Segafredo, als das Kochbuch erschien. Und der hat auch sehr viele von diesen Reisriegelrezepten, auch süß und herzhaft. Also ich habe da Rezepte gesehen, auch dass man da Blaubeeren und Schokodrops reinmacht oder aber auch welche mit quasi Schinken und Lauchzwiebel, was ich auch sehr eine kühne Mischung fand, aber klang eigentlich ganz lecker. Und ja, ist einmal Aufwand, aber wenn man so ein Blech macht, ja, das reicht ja dann für 3, 4, 5 Touren vielleicht sogar.
Ja, ich habe da locker 30 Riegel rausgeholt. Also wenn ich da jetzt mal 3 pro Fahrt ansetze, dann sind es 10 lange Touren. Und die können sich halt im Tiefkühler halten. Da lohnt sich
der einmalige Aufwand.
Ja, genau.
Und beim Trinken, also klar, wenn man so eine lange Tour hat, natürlich mit 2 vollen Flaschen losfahren, und das kann man sich ja auch zu Hause dann anmixen, aber mit was fülle ich die dann nach? Also klar, man muss erstmal was finden, wo man sie nachfüllen kann, also eine Tanke oder ein Supermarkt, wenn es nicht gerade Sonntag ist, aber fülle ich dann Wasser rein oder Apfelschorle, was ist da am besten?
Also ich mache es immer so, es gibt ja also praktischerweise so kleine Röhrchen, wo dann so, keine Ahnung, 10 Brausetabletten mit ISO drin sind. Die passen eigentlich ganz gut in die Trikottasche, weil sonst, wenn ich das vergesse, dann steht es halt schon in der Tank und denkst, du nimmst jetzt eine Cola, die auch immer geil ist, aber halt am Anfang vielleicht doch ein bisschen zu viel Strohfeuer zündet. Und diese ganzen Sportgetränke, die es dann da gibt, ich meine, da gibt es ja auch in allen Farben des Regenbogens irgendwelches Zeug, wo du halt auch nicht genau weißt, wie du das jetzt verträgst. Also gerade wenn es dann heiß ist, du viel schwitzt oder auch unterschiedliche Sachen isst. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, manche Getränke vertragen sich nicht mit manchen Riegeln. Also da kannst du schon irgendwie die Verdauung des Rumoren anfangen. Und wenn dann weißt, okay, du kaufst ja einfach nur eine Pulle mit stillem Wasser und kannst dann
dir dein eigenes ISO mixen sozusagen.
Dein eigenes ISO mixen, dann bist du halt auf der absolut sicheren Seite. Und das ist so mein Trick irgendwie. Also das ist jetzt kein Trick.
Ich mache es tatsächlich auch so. Ich habe so eine Magnesium-Tabletten, wie man sie halt irgendwie beim Rossmann oder DM bekommt. Die mache ich mir immer ganz gerne ins Wasser rein, damit das Wasser auch nach ein bisschen was schmeckt, damit ich auch dann genügend trinke. Sonst kriege ich von diesem, wenn ich so normales Leitungswasser da drin habe, kriege ich irgendwie, wenn es dann warm ist, auch nichts mehr von runter im Sommer. Und wenn ich jetzt wirklich eine lange Tour mache, wo ich weiß, naja, so hinten raus wäre es schon cool, nochmal nachzufüllen und dann auch so was isotonisch Kohlenhydrathaltiges da drin zu haben, dann nehme ich mir einfach so einen kleinen Zip-Beutel, den man dann so oben zumachen kann, mache mir da so ein bisschen Kohlenhydratpulver rein. Sollte man halt nur gucken, wenn man irgendwo über eine Grenze fährt und einen die Polizei anhält. Das sieht ein bisschen verdächtig aus, das weiße Pulver.
Ja, dann einfach mal Finger reinstecken und ablecken, dann nehmen sie dir schon ab, dass das keine Drogen sind.
Oder einfach einen guten Preis dafür verlangen. Also.
Es gibt ja auch
die große Gefahr, oder was ja immer so hatte ich auch schon manchmal in der Pfalz unterwegs war, wenn dann so merkst du, gerade im Sommer, wenn es heiß ist und deine Flaschen gehen zur Neige, dass du dann schon irgendwie sehr, sehr intensiv anfängst, nach einer Tankstelle oder was Ähnlichem Ausschau zu halten. Weil es fühlt sich halt einfach kacke an, wenn du merkst, so, scheiße, du hast nichts mehr, ist es aber heiß und hättest eigentlich noch Durst. Also ich kenne auch Leute, die füllen eigentlich quasi bei jeder Gelegenheit irgendwie nach. Auch egal, wenn noch quasi von der einen Flasche nur die Hälfte weg ist. Also um bloß nicht in diesen Running on Empty Modus reinzukommen, weil das hört sich halt echt beschissen an, wenn man echt nicht weiß, wo ist denn hier die nächste Tankstelle eigentlich.
Ja, wenn du Durst hast und die leere Flasche quasi zum dritten Mal, also wenn du schon den Deckel abschraubst, damit du so quasi den letzten Rest, der da nicht raus will, noch rauskriegst. Aber da gehöre auch mittlerweile auch zu jemandem, der eher zu viel auffüllt, anstatt dann irgendwie mal weniger also dabei, zu wenig wenn, dabei zu haben, ja.
Spätestens, wenn die zweite Trinkflasche angebrochen ist, dann stoppe ich halt auch mal. Ich weiß, ich war mal vor längerer Zeit mit meinem Bruder auf Mallorca unterwegs, auch schön losgefahren, schön heiß, und dann, wenn du im Inland bist, waren wir halt gerade zur Siesta-Zeit unterwegs, sprich, wir hatten unfassbaren Durst, aber halt die ganzen Supermärkte hatten halt mittags zu, also gerade wenn du nicht an der Küste bist, sondern im Inland, da ist halt zwischen 12 und 3 oder 4 ist da nichts zu wollen. Also das war auch ein Scheißgefühl, bis du dann irgendwann oben bei der legendären Tanke ankam, die Gott sei Dank immer auf hat. Aber auch die musst du erstmal
hochkommen.
Erstmal hochkommen und erstmal kennen. Also das ist so.
Also das, ich glaube, wir hatten das auch bei unserem Langstrecken-Podcast schon mal angesprochen. Wenn ich jetzt so eine große Runde plane, ich fahre ja dann meistens sowieso mit Navigation und weiß dann, wo ich langfahren will. Und da gucke ich wirklich vorher dann auch mal bei Google Maps einfach, dass ich da mal nach Tankstellen suche und mir irgendwie so versuche zu merken, okay, bei Kilometer 60 gibt's eine und dann erst wieder bei Kilometer 130. Also sollte ich vielleicht bei 60 das schon nutzen, auch wenn ich es da vielleicht noch nicht zwingend brauche. Aber ich muss halt dann wieder 70 Kilometer bis zur 130 irgendwie durchhalten. Und ja, da im Zweifel dann lieber nochmal anhalten, die 5 oder 10 Minuten investieren, aber halt genug Wasser dabei haben.
Ich habt ihr schon mal sowas gehört von solchen Sachen wie den Fettstoffwechsel zu trainieren oder so Low Carb Training? Das ist ja quasi eine Radtour, da wo man so ein bisschen genau das Gegenteil von dem macht, was wir gerade gesagt haben, nämlich dass man da halt wirklich nichts isst und nichts zu essen dabei hat und sozusagen sich den Tank leer fährt. Ist das ein Training, was ich für oder ist das ein Training, was sinnvoll ist? Kommt wahrscheinlich drauf an, aber worauf genau?
Also ich habe es mal einen Winter lang gemacht. Da habe ich es aber, muss ich jetzt schon dazu sagen, wirklich übertrieben. Also das sollte man so auf keinen Fall machen. Das habe ich dann auch erst hinterher erfahren. Als abschreckendes Beispiel. Also ich habe wirklich, ich glaube im November irgendwie mit dem Training für die neue Saison schon angefangen und dann wirklich, ich wollte halt mal meinen Fettstoffwechsel richtig pushen und bin dann halt, hatte glaube ich in dem Winter habe ich noch studiert und musste nur meine Bachelorarbeit schreiben, hatte sonst keine Termine, keine Verpflichtungen. Das heißt, ich konnte mir halt den Tag so einteilen, wie ich wollte und bin dann wirklich früh morgens losgefahren und dann, ich glaube, 2, 3, 4 Mal die Woche zwischen 3 und 4 Stunden und dann jedes Mal das Essen immer weiter rausgezögert. Also ich bin immer ohne Frühstück losgefahren und habe anfangs halt nach 90 Minuten gegessen und eine Woche später nach 100 Minuten und noch eine Woche später nach 110, bis ich dann irgendwann wirklich so 4 Stunden auf leeren Magen fahren konnte. Man hat dann so ein permanentes Übelkeitsgefühl, wenn man so irgendwie leer ist und sich eigentlich fast schon übergeben möchte, aber es geht halt nicht, weil nichts im Magen ist.
Das klingt in der Tat eine andere Sache, die ich nicht nachmachen möchte.
Ja, also das war insofern super, weil also ich hatte danach eine richtig gute Saison, wo ich echt zufrieden war, so mit meinen Leistungen, aber ich konnte das in dem Winter danach nicht nochmal abrufen, weil das mich mental so gefordert hat. Ging einfach nicht und sollte man auch nicht tun. Also es gibt schon Studien, die das halt belegen, dass das Low-Carb-Training schon sinnvoll ist, wenn man jetzt den Fettstoffwechsel trainieren möchte. Man sollte es dann aber wirklich morgens machen und dann auch nicht länger als 90 Minuten durchführen. Also wenn man jetzt so wie die halbe Stunde zur Arbeit pendelt oder so, früh morgens, da kann man das durchaus machen. Dann sollte man aber wirklich in dem Moment, wo man dann fertig ist mit der Fahrt, sofort Kohlenhydrate und Energie nachführen.
Das ist ja auch das ist ein gutes Stichwort. Also hinterher Energie nachführen, das ist auch was ich gehört habe, jetzt unabhängig vom Low-Carb-Training, dass es quasi nach der Tour, egal ob man sich da jetzt optimal oder eben nicht ganz so optimal verpflegt hat, dass es halt wichtig ist, nach der Tour zu essen und auch vor, dass wenn man trainiert, dass man rechtzeitig vorher was isst. Was sind da denn so, sag ich mal, die Richtwerte, an denen man sich orientieren kann? Also wie muss ich vorher essen und wie hinterher? Also dass wir vorher vielleicht nicht irgendwie die Riesenmahlzeit eine halbe Stunde, bevor wir uns aufs Rad setzen, essen. Das hat, glaube ich, vielleicht jeder sogar schon die Erfahrung mal gemacht, dass das nicht so gut funktioniert. Ja, aber wie macht man es denn richtig?
Diese ganz klassische Pasta-Carbo-Loading, also von Natur irgendwie 3 Kilo Nudeln sich reinziehen. Ich glaube, das ist auch nicht mehr ganz Stand der Wissenschaft, oder?
Nee, ich glaube auch.
Also das sollte man, also so das Stichwort Carbo-Loading, das sollte man halt nicht irgendwie am Abend vorher sich einfach eine Packung Nudeln kochen und diese sich roh hinterballern. Also da hat man, glaube ich, am nächsten Tag richtig schwere Beine, sondern das ist ja eher so ein Prozess über 2, 3, 4 Tage, wo man so langsam die Kohlenhydratzufuhr peu à peu hochfährt. Aber ich habe tatsächlich auch das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel Intervall-Workouts mache oder ganz beliebt so, wenn ich einen FTP-Test fahre, wo man so richtig an die Schmerz- und Kotzgrenze geht, wenn ich da halt eine Stunde vorher irgendwie noch mir Müsli mit ordentlich Joghurt reinpfeife, dann ist halt nach 5 Minuten bei mir Ende im Gelände, weil halt der Magen einfach hochkommt. Also ich muss da wirklich, vielleicht bin ich da auch einfach nur empfindlich vom Magen her, aber ich muss da wirklich so auf die Uhr gucken und das wirklich planen, dass ich da 3 Stunden vorher gegessen habe. Wenn es zu kurz ist vor dem Workout, dann funktioniert das bei mir nicht, dann kriege ich wirklich Magenprobleme und kann dann das Workout nicht beenden oder nicht so fahren, wie es eigentlich könnte oder wie es die Beine eigentlich hergeben würden.
Aber ich meine, Christian, du hast vorhin gesagt, mit dem Start beim Marathoner in den Dolomiten, wo du irgendwie um 4 aufstehen musstest oder der Start ist um 6, da ist es ja auch ein bisschen schwierig manchmal, also wenn man eh schon vielleicht nicht so super schläft, wenn man aufgeregt ist und es eh schon um 6 Uhr losgeht, schafft man das dann oder wie ist es dann auch, muss man dann auch quasi nochmal 3 Stunden vorher aufstehen, um ordentlich was zu essen oder ist es da besser, man schläft ein bisschen länger und isst ein bisschen weniger? Aber ich meine, wahrscheinlich auch wieder so eine Typenfrage.
Ja, es ist eine Typfrage und ich glaube, es kommt auch echt drauf an, welchen Anspruch man an sich stellt. Ich fahre ja so das Ding ja eigentlich nur um, also wenn ich Zweiter werde, ist er verschenkt. Nee, Quatsch. wenn es wirklich nur ums Ankommen und ums Durchkommen geht, also ich meine, das reduziert ja die Aufregung auch nicht weiter, vor allem, wenn es jetzt nicht so das ein- oder zweimal im Jahr Highlight ist. Ich schlafe da vorher auch extrem schlecht. Ich frage mich mal, wie gut ich da durchkommen würde, wenn ich ausgeruht, ordentlich ernährt wäre und an den Start gehe. Aber im Fakt.
Dann wäre es doch vielleicht, dann wäre der zweite Platz doch
dann,
drin, vielleicht.
Dann wäre es sogar der zweite Platz vielleicht. Nee, dann bin ich halt echt so, überlegen wir mal, wie es wäre. Und ja, man guckt halt immer mit dem Erfahrungswert, was verträgt man morgens, was kann man gut essen. Und was rutscht einfach. Also ich kann morgens um 4 halt einfach noch nicht irgendwie Riesenmassen essen. Ich gucke dann eher, dass ich mir irgendwie noch was einstecke und mitnehme und auf dem Weg zum Start oder in der Startaufstellung steht man ja auch meistens noch irgendwie mal locker eine halbe, dreiviertel Stunde lang einfach mal rum, bis es dann wirklich losgeht. Und dann ist es ja dann auch eine gute Zeit, wo man noch was essen kann. Ich weiß, beim Marathoner kamen sie tatsächlich rum und haben einen Espresso noch verteilt in so kleinen Pappbechern. Das war auch noch richtig
das
geil.
Ist Italien, halt,
das ist Italien. Das ist Italien.
Die kamen noch zweimal vorbei.
Aber mir geht das genauso, wenn ich jetzt so morgens um 4 irgendwie frühstücken müsste, das funktioniert einfach nicht. Also da kann ich jetzt nicht irgendwie so eine Schale Müsli oder Porridge oder was auch immer irgendwie essen. Also da würde ich es, glaube ich, auch eher so machen, dass ich dann mir vielleicht einen Riegel esse und dann schon auf dem Rad quasi von Kilometer 0 an regelmäßig versuche, diese 80 Gramm pro Stunde zuzuführen und so nicht auf dieses große Frühstück vertraue, wo ich weiß, okay, da muss ich die ersten 90 Minuten erstmal gar nichts essen. Sondern da würde ich dann auch versuchen, dann eher auf dem Rad regelmäßiger und kleinere Portionen über die gesamte Dauer zuzuführen.
Ja, und hinterher, also dieses ins Ziel kommen, erstmal alkoholfreies Weizen sich reinstellen, ein bisschen Kuchen und dann umfallen, oder ist das schon quasi die richtige Richtung oder ist das, macht man da gerade alles falsch?
Kennst du den, kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch zu, diese 8-Stunden-Tour gefahren, sich ich komplett die Kante gegeben und dann einen Döner gegessen und der ist dann quasi umgekippt, weil ich so der Magen kam nicht mehr damit klar.
Das kann ich total nachvollziehen. Mein Magen käme damit definitiv auch nicht klar.
Also mir hilft so wirklich jetzt so richtig im Ziel, also so 5 Minuten, nachdem ich angekommen bin, hilft mir eigentlich immer irgendwie so ein kaltes Zuckergetränk. Also ob das eine Cola ist, eine Fanta.
Nee.
Also das brauche ich dann immer.
Also so dieses alkoholfreie Bier ist bei mir schon so ein Finisher irgendwie. Also dann heimkommen, sich hinsetzen, Rad hinstellen und erstmal so ein schönes alkoholfreies Bierchen aufmachen. Das ist, also Zuckerzeug kann ich dann echt nicht sehen.
Die alkoholfreien Biere, die werben ja auch mit quasi, es ist das perfekte Sportgetränk. Ist das eigentlich richtig so? Also ich meine, isotonisch scheint es ja schon zu sein. Es wird jetzt auch vielleicht nicht ganz so effektiv wie ein Proteinshake sein, aber falsch macht man mit so einem alkoholfreien Bier doch eher nicht was, oder?
So ist auch mein Stand. Also solange das halt wirklich alkoholfrei ist und du da nicht noch irgendwie Alkohol zuführst, kannst du das eigentlich schon trinken. Ich meine, wenn es halt also ich merke bei mir immer, so ein alkoholfreies Bier, das schäumt halt schon so ein bisschen auch im Magen dann. Und wenn der jetzt sowieso von einem langen Tag mit Gels und Riegeln und 80 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde so ein bisschen angegriffen ist, dann habe ich da schon so ein bisschen so ein Ziepen im Bauch. Aber ja, wenn man das gut verträgt, ist es auf jeden Fall nicht verkehrt, um dann auch so den Flüssigkeitshaushalt so schon mal langsam wieder auszugleichen.
Und so ein Proteinshake, der kann ja einem auch helfen, gleich quasi, wenn man am Ende vielleicht sich nicht mehr so ganz optimal verpflegt hat oder das Essen sogar leer war, dann gleich die ersten Speicher wieder aufzufüllen und gerade den Körper mal so Not zu versorgen. Aber danach sollte wahrscheinlich schon irgendwann eine Mahlzeit auch angesagt sein. Also nach der Tour sich erstmal 4 Stunden weiter zu hungern, bringt wahrscheinlich dem Körper auch nichts und ist eher dem Trainingseffekt dann abträglich, nehme ich an.
Ja, der muss ja erstmal den Trainingsreiz quasi verarbeiten und dann die Muskulatur wieder aufbauen. Deswegen heißt es ja mit diesen Proteinen, die man, innerhalb der ersten Stunde nach dem Training ist so das Entscheidende für die Regeneration, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Wobei ich mich frage, muss das ein Proteinshake sein oder kann man das nicht auch mit quasi natürlicheren Lebensmitteln, irgendwie Joghurt, Müsli, Nüsse, irgendwie sowas aufgreifen? Ja,
du musst da, glaube ich, immer gucken. Es gibt ja verschiedene Proteine. Ich glaube, es gibt ja 14 verschiedene Aminosäuren, die alle unter Protein fallen. Und das ist so ein bisschen wie mit den Kohlenhydraten. Manche werden halt schnell aufgenommen und verstoffwechselt und manche eher langsam. Und in so Milchprodukten hast du eher das Casein drin, was quasi eher langsam aufgenommen wird. Deswegen ist jetzt die Milch oder der Joghurt oder der Quark direkt im Ziel jetzt nicht dafür da, um sofort die Regeneration in Gang zu setzen. Aber das wollte ich vorhin auch noch sagen. Also die Cola gibt es bei mir eigentlich dann auch nur, wenn es jetzt wirklich ein Event oder irgendwas ist, wo ich so wirklich Kotzgrenze und über Kreuz gucken ins Ziel komme, weil ich halt so um jede Sekunde gefightet habe. So bei einer normalen Trainingsfahrt kommst du ja selten jetzt.
2893 noch gesprintet.
Ja.
Lang Sprint bergauf gefahren.
Und dann verloren.
Natürlich.
Viel schlimmer. Aber wenn ich jetzt so nach Hause komme, da komme ich jetzt seltenst auf dem Zahnfleisch hier über die Türschwelle gekrochen. Also da brauche ich dann jetzt auch nicht die Cola, sondern da gibt es dann wirklich auch irgendwie einen Eiweißshake, wo ich mir dann ein bisschen Fruchtsaft mit reinmache oder so. Oder im Mixer ein bisschen Obst klein püriert mit ein bisschen Eiweißpulver und Flüssigkeit. Also was halt dann irgendwie schnell, was der Körper schnell verwerten kann, um halt in dieser ersten halben Stunde oder Stunde dann schon die Regeneration in Gang zu setzen. Weil das Training soll ja auch letztlich schneller machen und das geht ja nur, wenn du danach dem Körper auch was gibst, um die Muskulatur und die Zellen zu reparieren und zu erneuern.
Wir haben jetzt viel über so Training und harte Intervalle und so gesprochen und die Regeneration. Wie sieht's denn aus, wenn man gar nicht so viel Zeit zur Regeneration hat, weil man am nächsten Tag schon wieder ran muss? Also ich rede jetzt so von dem Trainingslager klassisch, wo man ja schon auch teilweise etwas intensiver trainiert oder dann eher so ein Alpencross, wo es halt wirklich manchmal halt an mehreren Tagen hintereinander richtig zur Sache geht. Gibt es da irgendwas, wie man sich quasi abends auf den nächsten Tag schon vorbereiten kann, ernährungstechnisch? Gibt es da irgendwelche Tricks?
Ja, ich habe dazu, oder die Frage habe ich mir auch gestellt, und ich habe dazu mal mit Robert Gorgos gesprochen. Der ist Ernährungsberater beim Team Bora Hansgrohe und betreut halt dort die Fahrer, damit sie zum Beispiel bei der Tour de France dann nach der Etappe oder schon während der Etappe das Richtige zu sich nehmen, aber auch natürlich nach der Etappe, damit sie am nächsten Tag halt wieder bei möglichst 100%, sofern das geht, über 3 Wochen am Start stehen können. Vielleicht hören wir da einfach mal rein, was er da erzählt, wie es gemacht wird.
Da bin ich sehr gespannt. Ja, dann Ton ab.
Robert, zunächst mal ganz allgemein gefragt, ist die Ernährung der wichtigste Baustein in der Regeneration zwischen den Etappen bei einer großen Rundfahrt wie zum Beispiel der Tour de France?
Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie einstufen oder werten muss, was das Wichtigste oder nicht Wichtigste ist. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig natürlich, dass der Fahrer bei den großen Belastungen und natürlich auch den immer wiederkehrenden Belastungen und das über einen langen Zeitraum seine Speicher gut auffüllt, also vor allem seine Glykogenspeicher. Von dem her ist die Ernährung sicher sehr wichtig. Anders gesagt, schläft er schlecht oder hat er andere Belastungen psychischer Natur oder wird er nicht massiert, spielt das sicher auch eine große Rolle. Also eine Bewertung oder eine Einstufung würde ich ungern vornehmen, aber die Ernährung ist sicher sehr wichtig.
Bedeutet eine falsche Ernährung, dass ein Fahrer jetzt nicht nur den Toursieg vielleicht abschreiben muss, sondern dass da auch das Durchstehen von den 3 Wochen in Frage steht, dass man überhaupt in Paris, in Mailand, in Madrid, wo auch immer ankommt?
Würde ich so sehen, ja. Also ein Beispiel dazu, das gab es sicher auch in der Geschichte jetzt schon, vielleicht weniger in unserem Team, aber Fälle sind bekannt. Also wenn ich einen Magen-Darm-Infekt bekomme, der vielleicht auch nur 1-2 Tage an, dann ist es sehr schwer, überhaupt in der Karenzzeit ins Ziel zu kommen, vor allem bei den richtig harten Etappen, wenn es in die Berge geht. Von dem her ist das natürlich schon ein ganz wesentlicher Faktor, auch um überhaupt ins Ziel zu kommen.
Kannst du einmal grundsätzlich die Unterschiede zwischen der Ernährung bei einer Grand Tour erklären, wie sich die Ernährung diesbezüglich von der normalen Trainingsernährung oder von der Ernährung bei einem Eintagesrennen unterscheidet?
Ja, also im Vergleich zur Trainingsernährung ist es ein großer Unterschied. Der Sportler braucht natürlich mehr an Energie. Er braucht auch mehr an Kohlenhydraten vor allem. Er braucht auch eine Ernährung, die sehr leicht verdaulich ist. Also die nicht zu viele Ballaststoffe zum Beispiel enthält, die nicht zu viel Fett enthält. Von dem her ist es ein großer Unterschied zur Trainingsernährung, wo es ja auch irgendwo darum geht, einfach gesund sich zu ernähren. Und das ist sicher für die 3 Wochen Ernährung auch wichtig, aber steht jetzt nicht an erster Stelle, sondern da geht es wirklich um die Verträglichkeit und die Bekömmlichkeit und um die Leistung jeden Tag aufs Neue wieder abrufen zu können. Im Vergleich zur Klassikerkost oder so, da geht es natürlich auch nur um den Tag X und da ist jetzt die Ernährung eine Woche vorher oder so sicher nicht ganz so entscheidend. Und bei der Grand Tour müssen wir einfach jeden Tag schauen, dass das sehr gut passt und dass wir also nichts riskieren, also auch Richtung Magen-Darm-Infekt oder überhaupt Verdauungsprobleme, dass die Energiemenge passt, dass die Verdaulichkeit passt. Dass der Sportler trotzdem noch aufs Klo gehen kann, jetzt leicht gesagt. Also das sind alles Faktoren, die jetzt für einen Klassiker oder so nicht so, für den einen Tag sicher wichtig sind, aber jetzt in der Woche davor oder so nicht so entscheidend sind. Und bei der Grand Tour brauchen wir einfach eine sichere Strategie für einen langen Zeitraum. Also im Prinzip für fast 4 Wochen, weil wir sind ja schon ein paar Tage vorher da. Und da muss sich der Körper natürlich dran gewöhnen und ja.
Du sprichst von Verdaulichkeit und wenigen Ballaststoffen. Heißt das ganz plakativ gesagt, weniger Salat, mehr Pasta?
Ganz genau. Also das ist ein gutes Beispiel. Also Salate gibt's schon, aber dann eher an den vermeintlich leichten Tagen. Es gibt da dann viel pürierte Sachen zum Beispiel, also Smoothies oder es gibt pürierte Suppen. Das ist sowas, was wir fast jeden Tag machen. Aber so ein voluminöser Salat ist bringt halt einfach nicht so viel Energie und vor allem nicht so viel Kohlenhydrate und relativ viel Verdauungsarbeit. Und das können wir in dem Fall, was natürlich im Alltag gut ist, aber jetzt für einen Grand Tour-Fahrer ist das natürlich weniger vorteilhaft.
Du sagst, Kohlenhydrate sind das A und O. gerade im Ausdauersport, aber welche Rolle spielen denn Eiweiße und gesunde Fette? Ich meine, die sind doch sicherlich auch während einer Grand Tour genauso wichtig für die Gesundheit und für die Leistungsfähigkeit der Fahrer.
Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich durch die große Nahrungsmenge, also die große Zahl an Kilokalorien, das liegt ja irgendwo im Bereich, sag ich mal, bei einer sehr leichten Etappe von trotzdem 4000 bis zu 8000 oder so, also die Zahlen sind ja eigentlich bekannt, automatisch viel Nahrung und damit auch genügend Protein in der Regel aufgenommen wird und auch Fette automatisch irgendwo mit dabei sind. Trotzdem, da hast du recht, spielen die natürlich eine wichtige Rolle für Regeneration und auch Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Da geht es eher so um die, das misst man eher so in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also nachdem das natürlich so viel Energie ist, sind diese klassischen, ich weiß nicht, man spricht zum Beispiel von 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, so im Trainingsalltag vielleicht des Hobbyfahrers. Das geht dann eher so in Richtung 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber das hat jetzt nichts zu tun mit einer extrem eiweißreichen Kost, sondern einfach mit einer sehr, sehr energiereichen Kost, also mit sehr viel Energie, die da aufgenommen wird. Mhm. Und dadurch kommen automatisch die Eiweiße einfach so hoch. Und trotzdem spielt das eine wichtige Rolle. Aber die Eiweißmengen sind jetzt nicht exorbitant hoch oder so. Also es gibt jetzt kein Riesensteak oder so am Abend. Das gibt es natürlich auch mal, aber in einer ganz normalen Portion. Mhm. Wichtig ist eher so das Timing der Eiweiße. Das heißt, also zum Beispiel unmittelbar nach der Etappe ist ein gutes Fenster, wo man Aminosäuren zuführen kann, Proteine zuführen kann. Und auch in geringeren Mengen eigentlich bei jeder Mahlzeit auch mit dabei. Die Fette, wie gesagt, da ist es eher so, dass wenn man sehr, sehr viel Kohlenhydrate isst und auch beträchtliche Mengen an Eiweiß, dann ist jetzt das Fett nicht so entscheidend. Das füllt sozusagen dann den Rest, die wir brauchen, um im Energiegleichgewicht zu bleiben oder in der Energiebilanz im Gleichgewicht zu bleiben, irgendwo auf. Aber das ist jetzt eher nicht so, also das Essen ist auf keinen Fall fettreich oder so.
Gibt es konkret Probleme, wenn ein Sportler aus dem Training, sage ich mal, diese 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß gewohnt ist und jetzt plötzlich wie auf Knopfdruck das Doppelte zuführen muss? Oder anders gefragt, muss man das konkret trainieren, beispielsweise in einem Trainingslager oder bei einer kleineren Vorbereitungsrundfahrt?
Ganz genau. Also ich glaube, man spricht auch davon, dass ein Grand Tour-Fahrer auch ein sehr robustes Verdauungssystem braucht und eine sehr, sehr robuste Verdauung braucht. Und das ist irgendwo Grundvoraussetzung. Ja. Also ich muss in der Lage sein, so viel Energie verstoffwechseln zu können. Ich muss in der Lage sein, das über einen langen Zeitraum machen zu können. Und das sollte ich vorher auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, genau.
Kannst du uns einmal beispielhaft durch so einen Tag bei der Tour de France führen? Wenn eine lange Bergetappe ansteht, ich sage mal 180 Kilometer, 3 große Pässe. Also, dass du mal konkret aufzählen kannst, was die Fahrer üblicherweise frühstücken, was sie auf dem Rad zuführen und wie dann im Anschluss das Abendessen aussieht?
Also es ist natürlich nicht jeder Fahrer gleich. Und wir versuchen, also wir haben ja einen Kitchen Truck und können da recht individuell auf die Fahrer eingehen. Also wir versuchen da in Absprache mit den Fahrern und dann auch in Rücksprache mit dem Koch, der dabei ist, oder mit mir, versuchen wir da also ein ideales Menü zusammenzustellen, das auch irgendwie jedem, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, Spaß macht. Also Psyche ist irgendwo auch wichtig. Mhm. Aber ich sag mal, Frühstücksangebot reicht von klassischem Porridge bis Obstsalat, bis Smoothie, irgendwie ein Eigericht, Naturjoghurt, Marmelade, Honig, Brot, verschiedenster Art an Brot, über Frühstücksbrei. Manche mögen auch Reis oder ganz wenige Pasta essen. Ja, das ist, glaube ich, so. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Schinken. Das wäre so ein typisches Mahl vor einer schweren Etappe. Manche wollen dann auch wirklich an solchen Tagen zum Beispiel nur Reis mit bisschen Olivenöl essen und ein Omelette dazu und vielleicht ein Smoothie. Also da ist jeder Fahrer so ein bisschen anders. Mhm. Während des Rennens, gut, vielleicht gibt es vor der Etappe noch einen kleinen Snack im Bus. Das kann dann ein kleines Sandwich sein oder eine Banane oder sowas. Mhm. Und im Rennen gibt es dann einen ganz klaren Plan. Also wir versuchen dann angepasst auf die Etappe sozusagen die Versorgung mit Kohlenhydraten im Rennen sicherzustellen. Das wird dann sozusagen kommuniziert ans Team und dann steht sozusagen passend an jeder Verpflegung, wo die Fahrer Getränke bekommen oder auch einen Verpflegungsbeutel bekommen, dann genau der Soigneur oder der Betreuer mit sozusagen dem richtigen Produkt. Und dann ist sozusagen die Verpflegung über die ganze Etappe sichergestellt mit Menge und Art des Produkts. Gut, und dann kommt der Fahrer ins Ziel. Da gibt es dann eben zwei Arten von Recovery Shakes. Erst den einen und dann im Bus den zweiten. Und dann gibt es im Bus, also das ist nicht der Kitchen Truck, weil der steht sozusagen schon im Ziel, mhm. also oder im Hotel, das für den nächsten Tag. Also das ist dann der normale Bus. Und da haben wir Beutel vorbereitet, also im Vakuum verschweißt mit Essen. Und das kann sich der Fahrer dann warm machen. Also da gibt es so ein Wasserbad. Und da gibt es dann Obst dazu oder ein bisschen Pesto, vielleicht ein bisschen Käse, Parmesan oder sowas. Also eigentlich ganz normales, kohlenhydratreiches Essen. Mhm. Gut, und dann geht's sozusagen ins Hotel, dann werden die Fahrer massiert und dann gibt es das Abendessen. Und das ist dann auch, kommt wieder darauf an, was am nächsten Tag kommt. Ist es eine leichte Etappe oder wieder eine schwere Etappe? Also beispielsweise, wenn es eine schwere Etappe ist, dann spielen alle Faktoren, die ich vorher schon angesprochen habe, also wenig Ballaststoffe, leichte Verdaulichkeit, eine sehr, sehr große Rolle. Wenn das eine leichte Etappe ist oder so eine Übergangsetappe, dann kann das sicher auch mal ein Salat oder so dabei sein. Also, aber klassisches Abendessen wäre immer irgendwie eine Gemüsesuppe, vielleicht eine Scheibe Brot dazu, dann ein Pasta- oder Reisgericht. Das kann der Fahrer dann so ergänzen, wie er das gerne haben will. Mhm. Und ein Hauptgang mit irgendwie Fisch oder Fleisch, in der Regel Kartoffeln, Gemüse und vielleicht ein kleines Dessert. Mhm. Also nichts Exotisches oder so, aber natürlich schon auch abgestimmt sozusagen auf den Fahrer und auch die Menge ist abgestimmt auf den jeweiligen Fahrer.
Ich selbst merke bei mir immer, dass ich nach so langen, schweren Touren oft das Verlangen nach etwas Süßem habe, zum Beispiel Haribos stehen da bei mir ganz oben auf meiner Liste. Erlaubt ihr das euren Fahrern? Haben die auch dieses Verlangen? Und wenn ja, dürfen sie dann auch mal sich eine Handvoll Haribos gönnen oder seht ihr das gar nicht so gern?
Also die Haribos gibt es tatsächlich gleich im Ziel, wer das haben möchte. Das ist an der Stelle sicher kein Fehler. Spätabends wäre es vielleicht nicht ganz so ideal. Aber es gibt jetzt keine Verbote oder so. Ich kann die Fahrer oder wir können die Fahrer jetzt auch nicht ständig kontrollieren und überwachen. Ideal ist es nicht. Also besser wäre vielleicht vorm Schlafengehen, wenn der Hunger noch da ist, was anderes zu essen. Also zum Beispiel ein paar Nüsse, ein Naturjoghurt, sowas, um einfach noch ein paar Nährstoffe in den Körper reinzubringen. Aber wie gesagt, es gibt jetzt da keine Verbote oder so. Es gibt Empfehlungen. Die Empfehlung wäre, das gleich im Ziel zu machen, dann wäre es sicher günstig, auch für die Erholung. Mhm. Spätabends, wie gesagt, wenn das drei Gummibären sind, dann spielt das sicher keine große Rolle. Aber wir versuchen natürlich schon, dass die Fahrer dann nicht große Mengen an Süßigkeiten oder so spätabends zu sich nehmen.
Wie bestimmt ihr generell oder wie stellt ihr fest, welche Mengen ein Fahrer benötigt? Also ich kann mir vorstellen, ein Pascal Ackermann als Sprinter benötigt sicherlich wesentlich mehr Energie als ein leichter Kletterer wie Emanuel Buchmann oder ein Lennart Kemner. Guckt ihr euch dafür die Wattzahlen von den Etappen an und rechnet das in Kilojoule um? Oder bestimmt ihr das eher anhand des Körper- oder auch Hungergefühls der Fahrer?
Also sowohl als auch. Also der Fahrer ist natürlich mit seinem Gefühl und seinem Befinden steht immer an erster Stelle. Also das ist spielt eine wichtige Rolle. Aber wir berechnen es auch. Also es gibt eine Möglichkeit über verschiedene Softwaren, das genau auszurechnen. Also wir können genau sagen, der Fahrer Ackermann oder Fahrer Buchmann im Vergleich hat so und so viel verbraucht an Energie, anteilig davon so und so viel Gramm Fett und so viel Gramm Kohlenhydrate. Und dann können wir das über den Tag sehen, was hat er aufgenommen, was braucht er noch und wie führen wir das zu. Also wir gehen auch wirklich so weit, dass wir die Mahlzeiten dann wiegen und genau sehen, was da drin ist. Und dann haben wir da schon einen Überblick, ob der Fahrer im Gleichgewicht, was die Energiezufuhr und den Energieverbrauch angeht, ist.
Wie kommuniziert ihr mit dem Fahrer, dass der Fahrer abends beim Essen weiß, was und wie viel er essen muss?
Also einmal das, ja, also dem Fahrer wird das gesagt. Und auf der anderen Seite ist es nicht so, dass da ein großer Topf am Tisch steht und der Fahrer sich dann nimmt, sondern er bekommt einen fertigen Teller.
Ah, okay.
Von dem her ist das also sichergestellt. Also auch aus hygienischer Sicht und auch aus einfach Mengensicht, dass das für ihn das perfekte Essen ist. Wenn der Fahrer sagt, boah, ich habe aber noch so viel Hunger, dann kriegt er das natürlich. Also da wird jetzt nicht irgendwie gesagt, nee, das reicht jetzt und jetzt gibt's nichts mehr, sondern also wir versuchen dann schon, wie gesagt, Gefühl und Physiologie und Wissenschaft ist ja nicht immer alles eins. Also das versuchen wir dann schon zu sehen und da gibt's das kriegt der Fahrer dann natürlich.
Seid ihr beim Abendessen mit einem Klassementfahrer wie zum Beispiel Emanuel Buchmann in Anführungsstrichen strenger? Wenn er jetzt noch Hunger hat, morgen aber eine Bergetappe ansteht, wo es auf jedes Gramm Gewicht ankommt?
Nein, nein. Also jeder Fahrer ist gleichwertig und das, also wie gesagt, das ist einfach eine individuelle Sache. Manche Fahrer sind da auch ganz easy und die essen einfach das, was sie bekommen und sind zufrieden. Manche wollen sogar weniger essen. Das wäre dann auch ein Punkt, wo wir mit dem Fahrer versuchen zu sprechen. Wir denken aber, du brauchst das, um dich perfekt zu erholen. Also wir messen ja auch jeden Tag das oder fast jeden Tag das Körpergewicht in der Früh und dann sehen wir auch eine Tendenz, ist das irgendwo passend, ist nicht passend, was könnten Gründe sein und dann wird das sozusagen so analysiert und von Tag zu Tag verfeinert. Also so.
Wie stellt ihr konkret über 3 Wochen sicher, dass die Fahrer genügend Abwechslung auf den Tisch bekommen? Ich kann mir vorstellen, da den Appetit zu verlieren und die Lust am Essen. Das kann natürlich dann in der 3. Woche wirklich fatal sein, wenn man dann einfach keine Lust mehr hat, sich schon wieder Pasta oder schon wieder Reis reinzuschaufeln.
Ja, also das ist irgendwo die Kunst des Kochs und auch ein Stück weit meine Idee drin, dass wir versuchen, wirklich ein vielseitiges Angebot zu schaffen, ein qualitativ gutes Angebot. Also wir verwenden zum Beispiel primär Bioprodukte. Also das Essen schmeckt sehr gut auf der einen Seite und versuchen natürlich dann, natürlich gibt es nicht jeden Tag eine gleiche Soße und es gibt auch nicht jeden Tag immer Nudeln, sondern wir versuchen einfach vielseitig zu essen. Es gibt vielleicht in der letzten Woche dann mal nach dem Rennen nicht wieder Nudeln im Pack, sondern oder im verschweißten Pack, sondern vielleicht gibt es dann mal Sandwiches oder eine kleine Pizza oder irgendwie sowas. Also wir versuchen die Fahrer da bei Laune zu halten. Natürlich ist es nicht ganz leicht und wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, dann wird es noch schwieriger. Aber es gibt sicher auch mal eine Kugel Eis oder so als Nachtisch. Also es ist jetzt nicht so, dass da gar nichts in die Richtung gibt. Es ist immer so, ich muss den Fahrer irgendwo motiviert und bei Laune halten und es sollte trotzdem für seinen Körper ideal sein. Aber es immer nur 100% perfekt zu machen, ist wahrscheinlich eher schlechter, als es dem Fahrer irgendwo vom Kopf her irgendwie recht zu machen. Also das ist so ein Balanceakt. Aber wir versuchen da auf jeden Fall vielseitig und qualitativ hochwertig zu kochen und ich glaube, das spüren die Fahrer auch und es gibt eigentlich selten so, dass sie dann irgendwie sagen, ich esse das nicht oder so. Also gibt es eigentlich gar nicht.
Du warst im Mai beim Giro d'Italia vor Ort. Da waren ja viele Etappen nass und eher kalt. Wie sehr spielen solche Wetterbedingungen oder auch andere extreme Wetterbedingungen wie Hitze eine Rolle bei der richtigen Ernährung? Was muss man denn da anpassen, wenn das Wetter so in die Extreme ausschwingt?
Ja, also das sind 2 Faktoren. Einmal kann ich den Körper ein Stück weit über die Auswahl des Lebensmittels eher kühlen oder eher wärmen. Ich glaube, das kann ja jeder spüren. Wenn ich eine Wassermelone esse, dann ist das eher was für den Sommer. Und wenn ich eine eine Suppe mit Ingwer oder so esse oder einen Eintopf, dann ist eher was für den Winter und genauso würden wir das dann steuern. Also es gibt eben dann eher wärmende Sachen bei solchen Etappen. Also dann gibt es abends auf jeden Fall eine Suppe mit wärmenden Gewürzen und Ingwer zum Beispiel drin oder einen Eintopf oder es gibt in der Früh dann auf jeden Fall den Porridge, der vielleicht dann auch mit Zimt zubereitet ist. Also so wirken wir darauf ein. Es gibt dann teilweise während der Etappen auch warme Getränke, also Tees zum Beispiel. Es spielt dann mehr eine Rolle, die Energie während der Etappe über feste Nahrung aufzunehmen, weil der Fahrer einfach deutlich weniger trinkt. Dann vielleicht auch eher über Gels als über Getränke, weil einfach statt jede Stunde zwei Trinkflaschen maximal eine drin ist. Also der Fahrer trinkt einfach deutlich weniger. Und so muss man eben das dann ausbalancieren und einberechnen, dass der Fahrer auf seine Energie kommt.
Wo hältst du dich eigentlich während der Etappen auf? Also bist du schon im Hotel und bereitest das Abendessen mit vor oder bist du im Renntross dabei in der Wagenkolonne und kannst den Fahrern über Funk Rat geben, wann und wie sie sich verpflegen sollen? Weil ich kann mir gut vorstellen, manchmal guckt man aufs Etappenprofil, denkt, das ist ja heute eine Flachetappe und auf einmal passiert irgendwas, es gibt Wind oder das Feld teilt sich und auf einmal wird Vollgas gefahren und aus dem vermeintlich leichten Tag wird dann ein schwerer Tag, was ja dann natürlich auch wiederum Einfluss hat, was und wie viel die Fahrer an Essen zuführen müssen. Also hast du da die Chance, während der Etappen aktiv in Sachen Ernährung Einfluss auf die Fahrer zu nehmen?
Das ist so ein bisschen schwierig. Also der Sportler muss, der weiß, was er braucht und er versucht es dann zuzuführen. Das muss der Sport dann irgendwo auch selbst entscheiden oder er kann über einen Funk den sportlichen Leiter fragen oder kann auch ans Auto gehen und sich da was holen. Ich bin dann eher vor dem Feld und fahre zu einer Verpflegung. Oder letzte Woche habe ich zum Beispiel den Rekon gemacht. Also da fährt man zu zweit im Auto vor dem Feld, also relativ knapp vor dem Feld und gibt sozusagen dann an die sportliche Leitung durch, wo Gefahrenstellen sind, wie steil der Berg ist oder wann was in der Abfahrt kommt und so. Mhm. Und dann werde ich irgendwo ausgesetzt und dann warte ich eben dann mit Trinkflaschen oder Verpflegungsbeuteln. Von dem her ist es während der Etappe eigentlich schwierig, aber wir können ja schon am Abend vorher sehen, wie das Wetter wird. Wir können darauf Einfluss nehmen. Man kann es zwar nicht immer 100% vorhersagen, wird die Etappe schnell oder nicht so schnell gefahren, aber man kann es eigentlich schon abschätzen, wie es ausgeht, also wie gefahren wird. Und so kann man schon darauf eingehen. Wobei wir natürlich schon versuchen, dass der Fahrer eigentlich jeden Tag und egal wie schnell oder langsam die Etappe gefahren wird, schon verhältnismäßig immer die gleiche Energiezufuhr hat. Also das bringt ihm ja dann für die Regeneration für den nächsten Tag wieder einen Vorteil. Von dem her wird er jetzt nicht dann deutlich weniger zuführen oder so, nur weil es eine leichte Etappe ist. Er wird vielleicht dann, also wir können darauf reagieren, dann zum Beispiel am Abendessen. Also da gibt es halt dann etwas andere oder weniger Kost. Aber in der Etappe ist das eigentlich immer relativ ähnlich.
Was können denn konkret Hobbysportler daraus lernen, wenn sie selbst auf mehrtägige Touren gehen wollen? Also natürlich jetzt nicht die Tour de France, aber ich kann mir vorstellen, ein Trainingslager oder ein Urlaub in den Alpen, wo man mal eine Woche lang jeden Tag zwei, drei Pässe fahren möchte, das ist ja eine ähnliche Beanspruchung. Gibt es da gewisse Schnittmengen zu dem, was du uns jetzt erzählt hast? Und wie sehen diese Schnittmengen aus, dass man als Hobbysportler sich das Beispiel World Tour Profi bei der Tour de France nehmen kann, um zu sagen, so versuche ich jetzt auch für meine Touren richtig zu essen?
Also prinzipiell würde ich sagen, die Grundbausteine sind eigentlich genau die gleichen. Also ich werde eher Wert legen auf leicht verdauliche Kost, also in der Basisernährung. Ich werde so ein bisschen sparsam sein mit den Ballaststoffen. Ich werde natürlich automatisch deutlich mehr Energie brauchen wie im Alltag. Also das muss ich natürlich irgendwo anpassen. Und mehr Energie bedeutet in der Regel auch mehr Volumen. Das heißt, deswegen die Ballaststoffe etwas reduzieren. Also die Beispiele, die ich genannt habe, könnten so 1:1 auch für den Hobbyfahrer passen. Also Beispiel Frühstück und Abendessen. Mhm. Der zweite Aspekt, der sicher eine ganz große Rolle spielt, ist Verpflegung während der Tour oder während der Etappen. Das heißt, hier sollte ich wirklich versuchen, mich gut zu verpflegen und nicht dann mit Riesenhunger dann sozusagen die Tour zu beenden, weil das für die Regeneration immer schlecht ist, wenn ich dann sehr große Mahlzeiten brauche, um einfach die Energiespeicher wieder aufzufüllen. Wenn ich es schaffe, während des Fahrens schon gute Energie aufzunehmen, ist das in der Regel für die Erholung und auch für die Leistungsfähigkeit deutlich besser. Ich würde auch unmittelbar nach der Tour, also sowas wie ein Recovery Shake oder so empfehlen. Das ist sicher günstig, auch fürs Immunsystem, auch für die muskuläre Erholung. Und wie gesagt, auch um eine riesen Mahlzeit sozusagen danach etwas zu verringern oder zu verkleinern. Also das sind alles Aspekte, die eigentlich eins zu eins von den Profis jetzt auf den Hobbyfahrer übertragbar sind.
Sprich also regelmäßig essen und wenn ich abends keinen großen Hunger mehr habe, dann einfach das Abendessen etwas reduzieren.
So könnte man sagen. Ja, also es gibt ja auch so die Empfehlungen, irgendwie Gramm pro Stunde an Kohlenhydraten im Training. Also das hängt natürlich dann immer ein bisschen von der Belastungsintensität ab. Aber man kann da sicher auch mal an die 80 Gramm pro Stunde rangehen. Und das einfach an, wie du sagst, an so langen Pässen oder so, merkt man das auch sofort, dass man einfach sich besser fühlt und auch den zweiten oder dritten Pass noch im gleichen Tempo fahren kann.
Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, ich habe mir vor ein, zwei Jahren mal wirklich anhand der Riegel und Gels, die ich zu Hause hatte, vor einer großen Tour ausgerechnet, wie viel ich für diese 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu mir führen muss, was ich da mitnehmen muss und wie oft ich es essen muss. Und das war deutlich mehr, als ich dachte. Also ich habe tendenziell vorher wirklich immer eher zu wenig gegessen. Das ist also gar nicht so einfach, diese 80 Gramm wirklich sauber abzudecken und da hinterher zu kommen.
Das geht dann auch ganz gut über Getränke. Es gibt da mittlerweile hochkonzentrierte Getränke, die also in einer Flasche schon diese Mengen enthalten. Und dann ist das von der Verdauung her und von der Logistik her eigentlich auch relativ einfach. Gut, ich habe natürlich nicht das Verpflegungsfahrzeug, das mitfährt, aber ich kann mir zumindest zum Beispiel zwei große Flaschen mitnehmen und habe damit schon mal 3 Stunden abgedeckt. Und wenn ich das noch ergänze mit einem Snack, vielleicht auch im Café oder so, und dann kommt man da schon ganz gut durch.
Robert, dann danke ich dir sehr für die Einblicke und bei euch im Team und für die Tipps und vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, das war ja echt einige spannende Erkenntnisse dabei, aber am schönsten fand ich eigentlich den Satz von ihm, Essen muss Spaß machen. Das kann ich erfüllen, das kann ich schon wie die Profis.
Das kann ich essen.
Auch. Da sind wir alle dabei, glaube ich.
Und dazu wollte ich euch noch eine Frage stellen. Wie ist es, wenn ihr so eine richtig lange Tour gefahren seid? Gibt es irgendwie eine Mahlzeit oder ein Essen, was ihr euch danach gönnt, worauf ihr euch schon richtig freut, schon während der Tour oder womit ihr euch vielleicht sogar motivieren könnt, wenn es gerade eben richtig hart geht? Also gibt es irgendwas, wo ihr euch schon quasi 60 Kilometer vor zu Hause drauf freut?
Also ich erinnere mich an eine Tour, die ich mal vor ein paar Jahren gemacht habe. Da wollte ich einfach mal 100 Kilometer all out fahren und gucken, wie schnell ich die halt zurücklegen kann. Und war halt so nach 20, 30 Kilometern schon so an der Schmerzgrenze und hatte aber vorher irgendwie mit meiner Freundin ausgemacht, weil wir danach noch irgendwo hin wollten, dass wir uns bei McDonald's einen McFlurry holen. Und ich habe dann wirklich ab Kilometer 30 die ganze Zeit an dieses McFlurry gedacht, wie dann so schön die Karamellsoße oben drüber läuft und die Smarties sich in dem kühlen Eis vermischen. Und das hat mich so motiviert, dass ich halt einfach schnellstmöglich nach Hause wollte, damit wir halt los können.
Und dann bin ich die 100 Kilometer waren dann eigentlich auch nur ein langer FDP-Test. Also.
Ja, 20 Minuten halt.
Wenn man beim Fußball oder beim Handball bei uns damals nicht gewonnen hat, ging es auch nicht zum Meckes, so ungefähr. Ja.
Aber ich glaube so generell, also ich gönne mir dann so nach langen, harten Touren alles, was irgendwie geil ist. Also es kann der Döner sein, die Pizza, die Tüte Haribos, die Schokolade, die Chips. Immer her damit, weil ich habe es mir verdient.
Ja, dann schiebt man sich das Dreifache an Kalorien rein, als die man vorher verbraucht hat. Ja.
Genau.
Ja, ich kenne das ist ja auch immer geil, wenn man im Sommer unterwegs ist und fährt irgendwie so runde und ist gerade erst losgefahren und von rechts und links aus den Gärten steigt dieser Grillduft hervor.
Herrlich.
Das ist ja so unfassbar. Die Nase steigend, da läuft einem das selbst als nicht überzeugtester Fleischfresser das Wasser im Mund zusammen. Ich so, boah, hast du eine geile Wurst. Weil ich das auch schon hatte zu frühen Zeiten, da poppte mir dann so eine schöne Frikadelle Spezial mit Ketchup, Mayo und Zwiebeln irgendwie den Sinn. Das ist dann so die Eifel-Holland-Connection noch von früher. Schön an der Fritüre dann so Frikadelle-Spezial, Pommes-Spezial geht ja auch. Und das ist dann schon so eine Motivationsspritze. Ich, boah, geil, das wäre jetzt...
Da muss ich aber sagen, also geht mir eigentlich mit dem Geruch meistens auch so, aber ich hatte auch schon Wettkämpfe, das war dann halt beim Triathlon, wo man dann am Ende noch die Laufstrecke hat und dann nicht ganz so schnell ist. Und die Laufstrecke, also bei zwei Veranstaltungen lief die einmal so ein bisschen durch die Innenstadt, wo quasi da irgendwie ein Brathähnchengeruch gerade rausströmte und du läufst so auch an der Kotzgrenze da vorbei und auch bei der anderen, da geht's halt quasi hinter den Fressbuden vom Zuschauerbereich vorbei und das ist schon teilweise auch, so gut der Geruch manchmal auch ist, das ist dann schon manchmal so ein bisschen, das kann ich dann nicht brauchen, wenn ich mich gerade auf Teufel komm raus anstrenge und da kommt einmal so das Fettfrittiergeruch und umwabert mich und man kriegt kaum noch Luft. Das ist manchmal schwierig, aber eine richtig schöne Carbonara, das ist das, womit ich mich wirklich gut motivieren kann, womit ich mich richtig drauf freue. Aber was Christian schon gesagt hat, das sind dann manchmal... Da muss die Tour schon lang genug sein, damit man nicht quasi wieder ein positives Kalorienverhältnis für den Tag hat, trotz langer Tour, weil man sich da irgendwie für 1500 Kalorien die Carbonara reingeföhnt hat hinterher. Aber ja, Essen muss Spaß machen.
Wir sind ja Gott sei Dank alle keine Profis, die das Essen abwiegen müssen und irgendwie dann so sich im Trainingslager so eine Kugel Eis als Nachtisch gönnen dürfen, abgewogen. Und dann.
Wir fahren nicht, um quasi abzunehmen, sondern wir fahren nur, damit wir noch mehr essen können.
Ja. Wobei ich fast sagen würde, die Carbonara von Huli, die geht ja fast schon als professionell durch. Also ich meine, Pasta ist ja jetzt nicht so verkehrt, um den Speicher aufzufüllen. Und ich meine, wenn die jetzt mit Ei gemacht ist, wie man sie auch eigentlich macht und nicht mit Sahne,
so viel Sahne
dann geht es ja gut, eigentlich. Wenn du dir jetzt nicht einen Riesenberg Nudeln reinhaust.
Ja, da müssen aber schon so zwei große Handvoll Parmesan noch oben drüber. Also das,
das ist ja Käse.
Das darf nicht fehlen.
Das legen sich andere aufs Brötchen hier in der Runde.
Das stimmt.
Also ein ganzes Stück Parmesan aus der Packung, nichts Zwiebeln, nichts Raspeln, bisschen einfach ganz drauf.
Ein bisschen schwer zu kauen dann so unterwegs.
Ja, da brauchst du ordentlich Spucke im Mund, um das runterzukriegen.
Oh.
Ich hoffe, wir konnten euch draußen an den Zuhörgeräten, konnten euch ein paar Fragen beantworten. An den Rundfunkempfängern ein paar Tipps geben, auch für die nächste Tour oder vielleicht könnt ihr aus unseren Fehlern lernen, wie man es vielleicht auch nicht macht. Das freut uns natürlich auch immer. Wenn ihr dazu noch Anregungen habt oder auch unbedingt uns mitteilen müsst, welches eure Go-To-Mahlzeit ist nach der langen Tour, dann schreibt uns doch eine E-Mail an Podcast.
Oder euer Zaubertrank.
Genau, den Zaubertrank, den ihr immer in der Flasche habt. Ja, okay, da bitte nur die legalen Rezepte schicken.
Ach, die legalen nehme ich auch gerne.
Auch alles, was schnell macht, bitte.
Dann schickt uns eine E-Mail an podcast@roadbike.de oder ihr könnt es auf Social Media schreiben. Uns gibt es auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook als roadbike.magazin. Da findet ihr uns immer. Und natürlich könnt ihr auch uns eine Postkarte schreiben. Und die drucken wir dann im Heft ab, wenn wir tatsächlich eine Postkarte bekommen. Denn es gibt die Roadbike natürlich auch als Heft. Das könnt ihr euch am besten abonnieren oder ihr geht zum Kiosk eures Vertrauens. Und wenn es da nicht im Regal liegt, dann erinnert den Kioskbetreiber, hört mal, hol dir die Roadbike, dann hast du mich hier jeden Monat auf der Matte stehen und dann kaufe ich vielleicht noch ein anderes Heft. Genau. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns dann schon aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid beim Faszination Rennrad Podcast.
Genau.
Macht's gut.
Macht's gut.
Tschüss.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.